Servus miteinander, das ist nicht Felix Fischer, das ist Kerry Hau und der begrüßt euch jetzt zur 21. Folge Mir San 4. Wir machen heute eine kurze Aufnahme, Torben Hoffmann und ich, weil ich bin bei der Nationalmannschaft und Torben, du?
Bin noch in München, fahre aber gleich zur Säbener Straße, es sind ja ein paar Rekonvaleszenten da, die anderen mit den Nationalmannschaften unterwegs, die Deutschen siehst du ja nachher noch und die anderen haben frei bekommen, Manuel Neuer, Boe und wer noch, Sven Ulreich, Rafa Guerrero und ansonsten gucke ich mal, was die Genesung macht von Davis, Ito und Co.
Ich traue mich nie, das Wort Rekonvaleszenten auszusprechen, aber du beherrschst das, Junge.
Gut, ja, dann war ich auch ein paar Mal.
Dann gehen wir rein in die neue Folge.
Mir San 4, der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Ja, Torben, lass uns starten. Am vergangenen Samstag Topspiel. Für mich war das in der zweiten Halbzeit aber eher ein Trainingsspiel. Die Bayern dominant Eintracht Frankfurt besiegt. War das für dich so abzusehen?
Im Vorfeld nicht. Klar, aufgrund der vorherigen Ergebnisse in der Champions League, dass die Eintracht da natürlich auch eine Rutsche bekommen hat, wusste jetzt auch nicht ganz genau, wie es ums Nervenkostüm der Eintracht steht. Auf der anderen Seite die Bayern, die halt wirklich herausragend gut in die Saison gestartet sind, in allen Wettbewerben ja alles wegschießen. Und von daher, dass die Bayern gewinnen, das haben wir im Vorfeld auch unsere Tipps abgegeben. Aber in dieser Klarheit, in dieser Dominanz habe ich es tatsächlich dann auch nicht erwartet. Also du warst ja im Stadion. Ging ja auch um die Atmosphäre vor dem Spiel, ne? Also was da auch die Fans, ein Jahr durfte ich da ja auch spielen. Wie hast du es im Stadion denn erlebt und mitbekommen?
Ja, das frühe Gegentor hat natürlich die Atmosphäre gekillt aus Eintracht-Sicht. Also für die Bayern lief einfach alles von der ersten Sekunde an, muss man sagen. Frankfurt kann ein Hexenkessel werden, aber an dem Tag war es eher, ja, kein Hexenkessel. Die Eintracht-Fans haben dann trotzdem Stimmung gemacht, haben ihre Lieder gesungen, aber die Mannschaft wurde jetzt nicht mehr beflügelt. Es war auch kein richtiges Aufbäumen zu erkennen. Nach dem 1:1, das dann zurückgenommen wurde, war mal ein bisschen Stimmung drin, aber sonst hielt sich das dann doch eher in Grenzen. Und für die Bayern nochmal in der zweiten Halbzeit, Frankfurt war chancenlos. Die hatten keine Aktionen mehr nach vorne. Bayern Ball um Gegner komplett dominiert. Ich habe selten so eine dominante Leistung auch in Frankfurt erlebt. Und da muss man nochmal höchsten Respekt zollen. Erstmal den Spielern, aber auch dem ganzen Trainerteam. Haben wir ja schon zuletzt häufiger drüber gesprochen, was dann auch Kompanie für einen Impact hat auf die Mannschaft, dass er dann auch nach dem dritten Tor rausspringt und mit Luis Diaz jubelt. Der war für mich übrigens auch der beste Spieler an dem Tag.
Ja, und das, was du angesprochen hast, ne, diese Symbiose Trainer, Mannschaft, momentan eben auch der ganze Verein, das ist ja auch genau der Tenor, den ja auch alle jetzt auf der Wiesn nochmal beim gesammelten Besuch der ganzen Mannschaft dort auch nochmal alle gesagt haben. Ne? Aber Herbert Heiner hat es gesagt, ne? Das, was der Trainer geschafft hat, den Verein so zu befrieden, Ruhe reinzubekommen, die komplette Mannschaft hinter sich zu haben, dieser Fakt, noch ehemaliger Spieler, Weltklasse-Spieler gewesen zu sein, Kapitän, all das zeigen die Bayern momentan. Und mir fehlt so ein bisschen der Glaube momentan, ne? Also du hast natürlich jetzt die Hoffnung, dass sich keiner von den Nationalspielern verletzt in dieser Länderspielunterbrechung. Das ist ja immer dieses große, Dilemma oder diese großen Gedanken der Trainer. Hoffentlich kommen meine Nationalspieler wieder zurück. Das hoffe ich in dem Fall für die Bayern auch. Und dann, haben wir ein wunderbares Spiel dann auch vor der Tür, wo wir beide dabei sein werden. Also bin gespannt, die Bayern jetzt in der jetzigen Verfassung zu schlagen. Das wird relativ schwer.
Ja, du hast es auch angesprochen. Klar können Verletzte dazukommen, aber das haben die Spieler und das hat die Mannschaft ja gemeinsam mit Kompanie auch schon gemeistert. Da fehlt immer noch ein gewisser Jamal Musiala, da fehlt noch ein gewisser Alphonso Davies und die Mannschaft hat das sehr gut hinbekommen. Luis Diaz für mich dann auch, wie gesagt, in Frankfurt der beste Spieler gewesen. Eberl hat auch nach dem Spiel nochmal seine Defensivarbeit gelobt, seine Art auch zu pressen. Und das hebt ihn dann aus meiner Sicht auch schon nochmal ein Stück weit von beispielsweise Kingsley Coman ab, der zwar auch nach hinten gearbeitet hat, aber dieses energische Draufgehen vorne. Auch Leroy Sané, die waren jetzt keine faulen Spieler. Das wurde ja immer so gesagt, ja, Sané, Coman vielleicht, oder vor allem Sané wurde ja immer so eine gewisse Nachlässigkeit auch nachgesagt. Aber das war jetzt, so schlimm war es auch nicht, aber ich finde, Luis Diaz hebt das Ganze nochmal auf ein neues Level, was dieses aggressive Anlaufen angeht, was dieses Ballerobern angeht. Hat auch gegen Buta dann teilweise noch hinten verteidigt, der sehr offensiv auch teilweise in der ersten Halbzeit noch gespielt hat, der Rechtsverteidiger von Eintracht Frankfurt. Also das hat mir noch besonders imponiert bei dem Spiel. Ja, ansonsten, was ist noch aufgefallen? Ja, eins ist sicher, Harry Kane in der Nähe des 16ers zum Abschluss kommen zu lassen, da schlägt der Ball ein. Also überragende Schusstechnik. Ich habe mir schon gedacht, wenn der ausholt, der geht jetzt unten neben dem Pfosten rein. Ja, ohne Worte, was der Mann abreißt.
Aber ich finde, insgesamt ist genau das, diese Reife, die Mannschaft auch auszeichnet. Wir haben ja auch in der vorherigen Saison immer darüber gesprochen, ne, wie anfällig die Bayern auch mitunter sind in der Rückwärtsbewegung, Konteranfälligkeit. All das haben sie ja jetzt tatsächlich, ich sag mal, über 95% der Spiele komplett abgestellt. Also da eben, und da ist eben Diaz auch so ein Musterbeispiel, wie du sagst, ne, diese Sprints ganz bis nach hinten zu machen, bis zur eigenen Eckfahne mit zurück, diese Konterabsicherung zu haben, trotz alledem ja recht wenig zuzulassen, diese Dominanz dann eben auch über 90 Minuten halten zu können. Da haben sie gelernt und da haben sie tatsächlich die Mannschaft auch mit dem Trainer im Prozess gemacht. Er hat ja gesagt, die Basics, das war nicht so das, was er in der ersten Saison gearbeitet hat. Und jetzt eben halt da noch die ganzen Dinge zu verfeinern. Und das sieht momentan tatsächlich richtig gut aus. Aber ich glaube, uns stellt die Frage oder mir stellt sich die Frage, was passiert, wenn eben halt dann aus diesem ganzen kompletten Flow und dieser Dominanz und alles Friede, Freude, Eierkuchen gerade, was passiert dann eben halt mal, wenn ja mal wieder irgendwie was passieren sollte, eine Niederlage oder zwei Niederlagen am Stück, ne, wie dann ja die Mannschaft, der Trainer darauf reagieren werden. Aber so wie die sich momentan präsentieren, ja, frage ich mich, wer die Bayern schlagen soll, ne? Auch wenn Borussia Dortmund bisher tatsächlich eine richtig starke und stabile Saison spielt.
Ja, aber das ziehen die auch nicht bis zum Ende durch und ich bin mir aber auch sicher, du hast es auch schon gesagt, es wird den einen oder anderen Knick auch mal im Laufe der Saison geben. Jetzt fängt ja eh die Erkältungszeit an, gefühlt sind alle gerade irgendwie erkältet, auch bei der Nationalmannschaft gab es jetzt ein paar Wehwehchen, Nick Woldemade verspätet jetzt auch angereist, also das kann schon passieren, dass der ein oder andere Spieler mal ausfällt. Aber die Mannschaft fängt das sehr gut auf und wenn einer rausgeht, dann kommt ein anderer rein. Und so ein Sacha Boe, der schwimmt da ja auch aktuell einfach mit, weil dieser Flow sich auf den ganzen Kader überträgt. Und Kompanie hat es ganz gut auch formuliert, das hat auch uns der Kimmich, Joshua Kimmich gesagt in der Mixzone. Es ist keine Rotation, was der Trainer macht, sondern eine Competition. Und er will wirklich jeden challengen. Und ich habe auch wahrgenommen, Joshua Kimmich, den hat es schon auch nicht so begeistert, dass er da zwei Spiele in Folge auf der Bank saß. Aber er hat es angenommen und das zeigt auch, dass Kompanie da einen sehr guten Einfluss auch auf die Jungs hat und das auch gut erklärt. Das ist, glaube ich, entscheidend am Ende. Wenn du als Trainer jetzt nur hingehst und stellst da irgendwie die Magnettafel auf und sagst, hier, der und der spielt, er begründest es aber nicht richtig, warum der eine oder andere nicht spielt. Das kannst du so machen, das haben auch Trainer in der Vergangenheit beim FC Bayern gemacht, aber dann wird es wahrscheinlich schwieriger, die Mannschaft auch so ein bisschen auf die eigene Seite zu ziehen und das hat er geschafft. Also ich bin da kein Stinkstiefel in der Truppe war. Und das ist sicher sehr wertvoll mit Blick auf die restliche Saison, vor allem dann auf die Primetime. Da reden wir im Frühjahr dann über die Champions League-Spiele. Das wird am Ende entscheidend. Und in der Bundesliga sehe ich auch keine Mannschaft, die da irgendwie jetzt mal rankommt. Frankfurt schon mal gar nicht. Auch wenn die es zuletzt gut gemacht haben, aber da hast du einfach einen Klassenunterschied, hast du gemerkt. Auswärts. Bayern spielen auswärts in Frankfurt neben dem BVB die normal beste Atmosphäre. Das kann dich einschüchtern. Die Bayern haben das locker runtergespielt und haben sich da überhaupt nichts zu Schulden kommen lassen.
Wo siehst du ja noch mögliche Gefahren jetzt? Upamecano-Thema, dass das köchelt. Ja, ich meine, das ist auch jetzt eine ganz, ganz wichtige Personalie, ne? Stabilisator auch unter Kompany wieder total gefestigten, extrem Schritt wieder nach vorne gemacht. Für mich hinten wirklich herausragend, was der wegverteidigt, mit welcher Bärenruhe auch in der Spieleröffnung mit Jonathan. Die machen das dahingehend wirklich, wirklich sehr, sehr ordentlich und gut. Aber gerade Upa hat ja nochmal diesen Step wieder dahin gemacht, dass er komplett stabil ist und dass die Bayern natürlich mit ihm verlängern wollen, liegt ja auf der Hand. Aber es ist ja momentan sehr, sehr kompliziert. Wir haben ihn ja auch schon einige Male jetzt angesprochen, das zieht sich jetzt natürlich auch immer weiter, die europäische Konkurrenz haben ihn alle auf dem Zettel, deswegen ist natürlich dann auch wieder die Gefahr, gibt es wieder so einen zweiten Fall wie mit Kimmich, Musiala, mit Davis, wo es dann nachher ums Handgeld geht, wo er nochmal eine Signing-Fee haben will entsprechend, also glaubst du, dass das möglicherweise nochmal jetzt dann irgendwann in der ja, näheren Zukunft nochmal ein bisschen Störung reinbringen kann?
Ich glaube nicht, dass es sich irgendwie auf die Leistung auf dem Platz auswirkt. Der Gruppe kann sein, dass es Upamecano auch ein bisschen beschäftigt, aber letztes Jahr war das Davis-Thema sicher ein großes, auch was das Thema Handgeld anging. Und ich kann Upamecano und die Upamecano-Seite da auch verstehen, wenn der FC Bayern hohe Handgelder zahlt an Jamal Musiala, an Alphonso Davis, an Joshua Kimmich. Dann verstehe ich auch, dass der Verein sagt, dass die Spielerseite sagt, okay, ich will auch vom Verein was haben. Das ist legitim. Das ist leider part of the deal. Ein anderer Verein würde Upamecano nämlich auch Handgeld geben. Der Junge wird ablösefrei auf den Markt kommen, Stand heute, dann im kommenden Sommer. Und dann gibt's Vereine wie Real Madrid, die das jetzt häufiger schon gemacht haben, bei einem Antonio Rüdiger, bei einem David Alaba, die dann eben die Ablösesumme an die Spielerseite quasi gezahlt haben. Da reden wir von Handgeldern im Bereich der 20, 30, vielleicht sogar noch mehr Millionen. Kylian Mbappé, dasselbe Spiel, soll ein Handgeld von 100 Millionen bekommen haben. Also das ist einfach part of the business. Upamecano weiß sicher, was er an den Bayern hat. Aber natürlich wird er sich Gedanken machen, wenn da Real Madrid kommt, wenn da Barcelona kommt, wenn Manchester City kommt. Aber aus meiner Sicht spricht nichts dagegen, dass er auch bei den Bayern bleibt und dass es jetzt einfach ein Gepokere auch ist mit Berater, mit Spielerseite und eben Verein. Es wird sich noch ein bisschen hinziehen. Ich kann mir vorstellen, dass es bis ins neue Jahr reingeht, wie es auch bei Davis der Fall war. Aber am Ende muss der Spieler dann auch sagen, okay, ich fühle mich hier wohl. Der Trainer hat mich gepusht, der Trainer fördert mich, ich fühle mich in der Stadt wohl, ich fühle mich beim Verein wohl und das macht er ja. Das ist ja ein Fakt. Am Ende eine schwierige Entscheidung für ihn, eine Karriereentscheidung. Er hat diesen Weg damals von Leipzig nach München gemacht, total sinnvoller Schritt. Jetzt ist eben die Frage, bleibt er bei den Bayern oder macht er nochmal was im Ausland? Dasselbe stellt sich auch übrigens für Serge Gnabry. Der sagt jetzt auch nicht, okay, ich muss jetzt sofort bei den Bayern verlängern. Das sind ja auch Entscheidungen fürs Leben, das sind Entscheidungen für ja vielleicht nochmal eine neue Herausforderung, eine neue persönliche Herausforderung. Serge Gnabry war schon im Ausland, vielleicht macht das nochmal, vielleicht geht er nochmal ganz woanders hin. Also das sind so diese Punkte. Leon Goretzka, dasselbe Spiel. Aber ich bin schon bei dir, Upamecano wäre am wichtigsten, da auch bald Nägel mit Köpfen zu machen.
Und jetzt spielt ja Dortmund gegen die Bayern. Da gibt's ja auch einen Innenverteidiger, einen sehr guten, der seinen Vertrag ja auch noch nicht verlängert hat. Also
da haben wir häufiger schon drüber gesprochen, ne?
Ja, das. Also ich bin gespannt, wie die ganze Geschichte da weitergeht, ne? Also beide ja in einer perfekten Ausgangsposition momentan zu sagen. Also ich schau mal, wie sich hier alles entwickelt. Natürlich immer vorausgesetzt, die Jungs bleiben fit. Das darfst du ja auch nie vergessen. Wenn sich jetzt einer von denen da irgendwie schwer verletzt, dann bist du natürlich in einer schlechteren Position. Aber wir gehen ja davon aus, dass beide fit und gesund bleiben. Wäre Schlotterbeck für dich einer, wo du sagst, zu den Bayern, wenn bei Upa das möglicherweise nicht vorangeht?
Ja, Bayern-Potenzial auf jeden Fall. Also er gefällt mir sehr gut, er hat eine gute Spieleröffnung. Bei ihm ist halt der Unterschied, er hat noch, ich habe gerade mal geschaut, bis 27 Vertrag. Also er hat jetzt nicht da auch die ja Dringlichkeit von seiner Seite, aber auch von BVB-Seite aus. Klar, die würden da gerne jetzt auch Nägel mit Köpfen machen, aber es ist schon so, dass bei Upamecano ein bisschen mehr Druck drauf ist. Aber ja, ich kann mir Schlotterbeck gut bei den Bayern vorstellen, wenn Upamecano den Verein dann ablösefrei verlassen sollte, weil er eben alles mitbringt. Er ist deutscher Nationalspieler, er ist auch ein guter Typ. Ich kenne ihn jetzt schon ein paar Jahre im DFB-Team erlebt, würde gut in die Truppe sicher passen. Hat aus meiner Sicht einen ganz interessanten Spielstil. Er ist für mich kein klassischer Innenverteidiger. Also er spielt jetzt nicht nur die Sicherheitsbälle, das meine ich damit. Und das finde ich gut. Er sucht oft die Tiefe. Er spielt auch mal, streut auch mal einen Diagonalball ein. Die kommen dann auch gut an. Ich erinnere mich auch an seine Vorlage beim Sieg der Heim-EM, bei der Heim-EM gegen Dänemark. Lange öffnender Ball auf Jamal Musiala. Er sieht auf jeden Fall, also er hat das ganze Spielfeld im Blick und das gefällt mir bei Schlotterbeck. Also er ist jetzt nicht nur, er denkt jetzt nicht nur 10 Meter weit. So, und das ist, das finde ich gut an ihm. Ansonsten, ja, also ich fände, er wird gut reinpassen. Wie siehst du's?
Ja, auch. War ja schon mal der Grundgedanke da, bei den Bayern Schlotti zu holen. Und ich finde auch Gardemaß, zweikampfstark, Spieleröffnung, Diagonalbälle, die er da wirklich auf den Punkt genau schlagen kann, hat eine persönliche Entwicklung, Reife auch nochmal genommen bei Borussia Dortmund, auch nach der Verletzung jetzt so relativ schnell dann auch wieder reingeschmissen zu werden und dann eben auch diese Leistung sofort wieder zu kompensieren und sofort da zu sein, das beeindruckt mich schon. Hat gesundes Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, ich kenne ihn noch aus der Freiburger Zeit, wo wir ein paar Mal gequatscht haben. Also ich finde seine Entwicklung enorm und sein Potenzial auch. Finde gut, dass er auch bei der Nationalmannschaft jetzt wieder dabei ist. Hoffentlich der Truppe da auch die nötige Stabilität gibt, dass wieder Kontinuität da reinkommt, auch bei der Nationalmannschaft. Und Schlotti bei den Bayern sicherlich weiter auf dem Radar und bin eben halt auch gespannt, wie jetzt gerade auf dieser Position mit Upa, mit Schlotti, wie das da dann auch alles weitergehen wird.
Ja, Schlotte jetzt dann auch neben Jonathan Tah in der Innenverteidigung beim DFB-Team gesetzt, weil Antonio Rüdiger verletzt ist. Also da können die Jungs sich schon mal theoretisch einspielen. Aber ja, Upamecano für mich dann jetzt aktuell, wenn du jetzt aktuell Schlotterbeck mir hinstellst und Upamecano, sehe ich Upamecano schon nochmal so diese paar Prozent drüber, weil er nochmal der ja noch aggressivere Gegenspieler ist. Also wenn du mit Spielern aus der Bayern-Mannschaft sprichst, keiner ist im Training gerne in der gegnerischen Mannschaft von Upamecano, weil es ist unglaublich schwer, an ihm vorbeizukommen, obwohl er eigentlich so lieb aussieht und auch ein lieber Kerl ist.
Naja, aber ist
auf,
er,
Platz,
aber
ja. auf dem Platz ändert sich das immer
auf,
ganz
ja.
schnell. Genau, also wäre wichtig für die Bayern, da bald Klarheit reinzukriegen, weil es eine ganz wichtige Personalie. Ansonsten, du hattest angesprochen, Störfaktoren. Ja, es kann sicher der ein oder andere Knick reinkommen, aber auch Toni Kroos hat es jetzt in seinem Podcast gesagt. Ich sehe die Bayern im Februar, März, sehe ich die schon Meister werden, wenn das so weitergeht. Also bei allem Respekt jetzt auch vor den Gegnern, aber es ist durchaus die Möglichkeit da, dass sehr früh wieder sehr schnell auch dann alles klar ist in puncto Meisterschaft. Wichtig wäre einfach jetzt in dieser Saison aus Bayern-Sicht da auch die Pokalspiele beziehungsweise die K.O.-Spiele dann ein bisschen erfolgreicher zu gestalten. Vor allem im Pokal wartet Köln auswärts. 29. Oktober, das wird auch, wenn wir ein bisschen vorausschauen, das wird auch keine einfache Aufgabe. Köln auf dem Vormarsch, also die machen es richtig gut, auch unter Kwasniok, dem neuen Trainer. Das wird eine schwierige, unangenehme Aufgabe dort.
Ja, bin ich bei dir, ne? Aber würde ich fast auch unterschreiben. Klar, man muss immer vorsichtig sein, aber es sind noch nicht ganz so viele Spiele in der Bundesliga gespielt, aber die Art und Weise, wie die Bayern eben halt die Liga dominieren bis dato, 9 Startrekord, 10 Pflichtspielsiege hintereinander, das gab es noch nie. Und dann eben, wie gesagt, die momentane Verfassung und Zusammenhalt der Kabine mit dem Trainer, das alles zusammen mit dem Blick, dass dann möglicherweise jetzt dann auch Oktober, November dann von sie zurückkommt, Ito vielleicht dann auch irgendwann, bei Musiala würde ich noch ein bisschen warten, weil der bis dato auch noch gar nicht draußen ist, auf dem Rasen gelaufen ist. Das beobachten wir natürlich weiter, aber im Kopf haben die das natürlich auch alles. Und wenn dann eben auch sich keiner verletzt mehr aus diesem Kader, dann sind sie nachher aber auch tatsächlich in der Breite dann so stark aufgestellt, dass es schwer sein wird, die Bayern national irgendwie schlagen zu können in dem einen oder anderen Spiel, aber mit Strecke oder auf Strecke werden die Bayern in dieser Saison Meister werden. Und jetzt haben wir natürlich schon mit Blick auch mal kurz aufs Wochenende zu schmeißen, dann übernächstes Wochenende gegen Borussia Dortmund. Da hast du jetzt ja schon mal so ein direktes Duell mal wieder, ne? Frankfurt war das eine, wo wir sagen, okay, eine Mannschaft, die das vielleicht dann nochmal schaffen kann, ein bisschen dran zu bleiben. Und wenn Dortmund jetzt verlieren sollte, alles noch im Konjunktiv, ja, dann hast du da ja auch schon wieder, ich glaube, 7 Punkte sind es dann, Abstand ist dann auch ein Brett, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und der BVB macht mir jetzt auch nicht den Eindruck, dass die jetzt aus München 3 Punkte entführen. Klar, es kann immer passieren. Und Niko Kovac, muss ich auch sagen, es freut mich auch für ihn persönlich, weil ich ihn ja auch in München, wir haben ihn beide in München auch kennengelernt, an sich ein echt guter Typ auch ist. Ob er jetzt seine Trainerqualitäten, die haben vielleicht nicht unbedingt jetzt damals, zur damaligen Zeit, zur Mannschaft gepasst, aber für mich, also ich freue mich persönlich für ihn, weil er da in Dortmund echt einen guten Job auch macht und auch die Mannschaft auf seine Seite bringt. Genauso auch ein Marcel Sabitzer, der da jetzt eine wichtige Rolle spielt, den wir auch in München kennengelernt haben. Das macht der BVB schon gut, aber nochmal, kein Bayern-Niveau. Bayern sind momentan in ihrer eigenen Liga und werden das auch, ich glaube, da sind wir uns einig, wenn es nicht ganz Wildes dazwischen kommt, auch bleiben.
Ja, und diese Länderspielpause ist auch so, dass viele Spieler tatsächlich jetzt auch auf Seiten der Bayern relativ früh auch wieder zurückkommen. Ne, Sonntag, Montag, gerade auch dann die anderen kommen relativ zeitig die Woche, nächste Woche, Anfang nächster Woche wieder zurück. Luis Diaz ist natürlich der Einzige, der wieder relativ spät am Donnerstag wahrscheinlich nächste Woche dann auch erst zurückkommt mit einem Trainingstag, der möglicherweise da auch in der Startelf steht, aber Ich sehe es noch nicht ganz so klar wie du. Ich meine, wir haben ja hoffentlich nächste Woche auch in dem Podcast noch einen von unseren BVB-Reportern mit dabei, wo wir da ja auch dann nochmal richtig in die heiße Phase reingehen werden und da nochmal Pro und Kontras gegeneinander aufwiegen werden. Aber schauen wir mal. Der Liga wird es gut tun möglicherweise, wenn da vielleicht nicht die komplette Rutsche wieder die Bayern darüber marschiert und Dortmund 4-5-0 aus der Arena schießt. Die Bayern-Fans würden sich freuen, aber ein bisschen Spannung sollten wir uns noch ein bisschen offen halten, glaube ich.
Wäre schön, glaube ich, für alle neutralen Beobachter. Torben, wie sehen deine nächsten Tage aus?
Tatsächlich ein bisschen, was heißt ruhiger. Also werde natürlich jeden Tag an der Säbener Straße stehen. Dann haben wir ja noch so ein paar Geschichten, wollen noch gar nicht zu viel verraten, wo wir Bayern und Dortmund-Reporter uns so gegenseitig ein bisschen betteln. Da haben wir so ein paar Spiele auf der Agenda, wo wir noch ein bisschen was eindrehen werden. Also das steht dann auch noch ein bisschen auf der Uhr und dann geht's ab Montag wieder komplett rein in die finale Vorbereitung auf das Spiel gegen Borussia Dortmund. Und freue mich drauf, wird intensiv, wird Spaß machen. Und bei dir, du hast ja auch noch Stress, du musst ja gleich noch weiter zum DFB-Training, kannst da auch nochmal die Bayern-Spieler weiter beobachten.
Genau, kompakt aktuell heute der Podcast auch, deswegen kommen wir schon langsam zum Ende. Ich muss gleich zum DFB-Training, genau. Und dann natürlich Vorbereitung auf das Weltspiel am Freitag in Sinsheim gegen Luxemburg. Ja, das wird eine Pflichtaufgabe, aber dann ist eben am Montag, da freue ich mich persönlich drauf, das zweite Spiel in Belfast gegen Nordirland. Wird eine geile Stimmung, schöne Pubs auch in der Innenstadt. Und dann am darauf folgenden Tag spielt sogar noch die deutsche U21 in Belfast. Das schaue ich mir auch noch an. Sind ja auch ein paar ganz interessante Spieler dabei. Perspektivisch dann auch für die A-Nationalmannschaft. Und dann kehre ich auch im Laufe der nächsten Woche, Mitte nächster Woche, wieder nach München zurück und bereite mich dann auch wie du auf den tollen Klassiker vor.
So machen wir es.
Eine Frage noch an den Ex.
Oha.
Jetzt muss ich wirklich kreativ werden. Ich habe doch schon vieles gefragt, deswegen frage ich dich mal vor so einem Training vormittags. Was war so dein Ritual, was du vorm Training gemacht hast?
Zu Hause gefrühstückt, manchmal auch mit dem einen oder anderen Mitspieler kurz an der Tankstelle mal einen Kaffee genommen, dann in die Kabine umgezogen und dann habe ich tatsächlich meine Übung gemacht, also schon ein bisschen Stabi-Übung, so ein bisschen bisschen vorbereitet, nochmal bei den Physios gewesen mitunter, je nachdem wie ich körperlich drauf war, nochmal ein Tape bekommen, Sprunggelenk und ansonsten immer selbe Ritual eigentlich gehabt, also schon, ich bin nie aus der kalten Hose dann auch ins Training rein, sondern habe vorher schon immer nochmal im Kraftraum ein paar Übungen gemacht, ein bisschen mobilisiert, ein bisschen angeschwitzt, um dann einigermaßen aufgewärmt rauszugehen und da war immer die ersten Minuten erstmal ein bisschen Kreis spielen, bis der Trainer rauskam, bis dann das eigentliche Training losging, aber so war eigentlich jedes Mal derselbe Rhythmus bei mir, bevor ich ins Training bin.
Ich glaube, die Bayern-Spieler heute, die trinken ihren Kaffee nicht mehr an der Tanke.
Die trinken den schön im Leistungszentrum mit Shishi und der Schleife drum.
Perfekt. In dem Sinne, Torben,
jo.
Vielen Dank für deine Zeit.
Und Kerry, dir auch. Viel Spaß heute noch.
Dankeschön fürs Zuhören und beim nächsten Mal, wenn wir wieder ein bisschen länger werden, dann wird auch hoffentlich der Kollege Felix Fischer aus seinem wohlverdienten Urlaub. Wie oft macht er eigentlich Urlaub dieses Jahr? Das ist ja nicht normal.
Ja, aber, macht er schon häufig, ja.
Ja, das müssen wir mal beobachten. Also in dem Sinne, Felix, wenn du zuhörst, lass dir gut gehen und ihr euch natürlich auch alle. Wir hören uns dann nächste Woche wieder in alter Frische. Mir ist an 4. Bis dahin, servus.
Bye.
Mir ist an 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.